Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Maike Albart, und zwar mit Neuigkeiten aus der Welt der Buchpreise. Der Deutschlandfunk vergibt gemeinsam mit der Stadt Braunschweig jedes Jahr im November den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis, der mit 30.000 Euro dotiert ist. Wer dafür im Rennen ist, wurde heute bekannt. Es sind 4 Titel. Der schlitzohrig-melancholische Schelmenroman Trottel von Jan Faktor, außerdem Katharina Pollard-Jahns schillerndes Kommunalka-Panorama in einer zerbröselnden Sowjetunion, das Zukunftsmusik heißt. Ausgewählt wurde dann die lakonisch spannungsreiche autofiktionale Familienaufstellung von Julia Schoch, Das Vorkommnis, und der Schweizer Alain-Claude Sulzer, der ein Porträt der spitzjüngigen Brüder Goncourt vorlegt, steht auch auf der Liste. Von Syphilis bis zu den Tischsitten kommt in Doppelleben, so der Titel seines funkelnden Epochengemälde, alles vor, was das Paris des 19. Jahrhunderts so zu bieten hatte. Wer den Raabe-Preis erhält, erfahren Sie am 27. September bei uns im Programm. Das Stichwort Autofiktion fiel schon gerade. Es meint das literarische Spiel mit Realien, dem wahren Leben also. Darauf versteht sich auch der Schriftsteller Heinz Helle. Was es heißt, wenn der Alltag immer höhere Anforderungen stellt, wird in seinem jüngsten Roman Wellen verhandelt. Es geht um emphatische Vaterschaft und die Krisen, die damit verbunden sind. Wie Heinz Helle das bewerkstelligt, erzählt uns Wiebke Poromka.
Liest man die Romane Heinz Helles in der Reihenfolge ihres Erscheinens, beginnend mit Der beruhigende Klang von explodierendem Kerosin aus dem Jahr 2014, dann macht es den Eindruck, mit jedem dieser Bücher schreibt sich der 1978 Geborene näher heran an die eigenen Lebensumstände. Oder aber wird die Verbindung zwischen biografischen und literarischen Umständen zumindest offensichtlicher. Wellen erzählt von einer doppelten Ausnahmesituation im engen, immer wieder auch beengten familiären Rahmen. Es ist das erste Jahr der Corona-Pandemie. Der Ich-Erzähler und seine Frau sind gerade Eltern einer zweiten gemeinsamen Tochter geworden. Ebenso wie Heinz Helle und seine Frau, die Schriftstellerin Julia Weber. Julia Weber hat interessanterweise mit Die Vermengung im Frühjahr ein Buch veröffentlicht, das ebenfalls sehr dicht an der eigenen Erfahrungswelt das fragile Verhältnis von Mutter und Künstlerinnenschaft verhandelt. Mit dem Titel von Heinz Helles Roman Wellen ist weniger das Meer gemeint, auch wenn der Ich-Erzähler sich immer wieder an die schwedische Küste träumt, wo er nicht nur den zermürbenden Anstrengungen des Zürcher Alltags, sondern womöglich auch dem kollabierenden Klima entkommen könnte. Wellen, das meint vor allem das im Denken des Erzählers beständige Ineinanderwogen von Prosaischem und Existenziellem. Er kümmert sich, so verlangt es die Abmachung mit seiner Frau, aber auch der eigene Anspruch um den Haushalt, genauso wie um den nachts weinenden Säugling oder darum, dass die ältere Tochter ihre Regenhose anzieht und hält diese Verrichtung wie in einer Art literarischem Protokoll fest. Zugleich denkt er beinahe notorisch über die deutsche Gewaltgeschichte des 20. Jahrhunderts nach, über NS-Verbrechen und Zweiten Weltkrieg und darüber, wie sich daraus Verbindungen ziehen zu einer, auch seiner, von Kälte mitunter Aggression grundierten Männlichkeit.
Und ein paar Minuten später schaffe ich es dennoch nicht, meine Wut zu unterdrücken, als ich dich weinen sehe beim Blick aus dem Fenster, vom Sofa aus, mit dem Morgenkaffee in den Händen. Die Kleine schläft noch und die Große ist schon in der Schule. Also stehe ich auf und gehe abspülen oder Wäsche aufhängen und denke dabei an den Untergang der 6. Armee.
Ähnlich wie bei Heinz Helles Vorgängerroman »Die Überwindung der Schwerkraft« weiß man nicht. Und womöglich hat auch der Erzähler keine Antwort darauf. Ist die Verzweiflung dieses Mannes bedingt durch die Vergangenheit oder das Wissen um diese? Oder werden die historischen Verbrechen nur zu einer Begründung für die eigene, haltlose Traurigkeit, ebenso wie für die eigene Wut? Man kann Heinz Helles Roman als einen Prototyp der Autofiktion nehmen, wie sie derzeit vermehrt zu lesen ist. Vielmehr aber ist Wellen eine sensible und tiefsinnige, in ihrer Ungeschütztheit berührende Reflexion über Vaterschaft, über kommende und neue Rollenmodelle und nicht zuletzt über die Liebe zu den eigenen Kindern, zu seiner Frau, zu sich selbst. Nicht zu vergessen, zur Sprache.
Und dann hat der Kindergarten Pause. und die Stille im Hof, die ich nutzen wollte, solange Z noch im Wagen schläft, löst sich schlagartig auf. Und jetzt öffnet Z die Augen, hebt den Kopf, ruft, sieht, dass ich gegenüber sitze, auf der Bank unter der kleinsten der vier Blutbuchen, der einzigen, die den in 3 Jahren geplanten Abriss dieser Siedlung nicht überleben wird, nur die größeren Bäume lassen sie stehen, aber noch ist sie hier, fest ausgreifend in den mit Laub bedeckten Boden, die Rinde vernarbt und dick, stark, unverwüstlich und alt.
Die langen, nie meandernden, sondern aufs musikalischste ausufernden Sätze, die Heinz Helle zu schreiben versteht, stiften bei aller Unruhe, die den Erzähler umtreibt, Halt, genauso wie Harmonie. Wellen, das sind in diesem Roman vor allem die sanften Sprachbewegungen, die das Unglück, das vielleicht banal anmutende, alltägliche, ebenso wie das universelle Zweifeln und Verzweifeln, immer wieder in einen Zustand verwandeln, der von Glück nicht ganz weit entfernt zu sein scheint.
Wiebke Poromka über Heinz Helles Roman Wellen, erschien bei Suhrkamp, 284 Seiten, 23 Euro. Mehr von Heinz Helle können Sie heute Abend in unserer Lesezeit erfahren. Ab 8:30 es gibt eine Lesung und ein Gespräch mit Wiebke Poromka. Prägende Erfahrungen aus ihrem eigenen Leben in Simbabwe verarbeitet auch die Friedenspreisträgerin des vergangenen Jahres, Tsitsi Dangaremga, in ihrer Trilogie. Im nachgereichten 2. Band, der morgen herauskommt, geht es um eine junge schwarze Frau namens Tambuzai, die sich in einer Klosterschule unter lauter Weißen behaupten muss und sich bis zum Äußersten anstrengt, was aber nie ausreicht. Dina Netz kennt die Trilogie. Sie stellt uns das Gesamtunterfangen und den 2. Teil vor, der Verleugnen heißt.
Tambuzai wächst in einem archaischen, simbabwischen Dorf in großer Armut auf und bekommt erst durch den Tod ihres Bruders die Chance auf höhere Bildung. Der Onkel ermöglicht ihr den Besuch einer Missionsschule. Sie selbst erarbeitet sich ein Stipendium für die weiterführende Schule. Diese Geschichte erzählt der 1. Band von Tsitsi Dangaremgas Trilogie Aufbrechen. An dessen Ende stellt sich Tambu, wie sie genannt wird, erste Fragen zu ihrer Identität als Schwarze, als Frau und als Aufsteigerin aus der untersten sozialen Schicht. Diese Fragen greift der 2. Band Verleugnen wieder auf und spitzt sie auf grausame Weise zu. Tsitsi Dangaremga erzählt von einem Mädchen, das als eine von ganz wenigen Schwarzen das Young Ladies College of the Sacred Heart besucht, eine von weißen Nonnen geführte Klosterschule. Tambuzai ist wild entschlossen, sich aus der Armut des Dorfes empor und von der Missgunst ihrer Mutter wegzuarbeiten. Es gibt für sie nur einen Weg.
Ich strengte mich wie gefordert an, um den Gipfel zu erklimmen, den ich erklimmen wollte. Es war besonders wichtig, an der Spitze zu sein, denn mir und allen anderen war klar, dass ich eine der Besten sein musste. Durchschnitt war schlichtweg nicht ausreichend. Ich musste absolut überragend oder nichts sein.
Die wenigen schwarzen Schülerinnen müssen sich ein überbelegtes Zimmer teilen, was zu starken Spannungen untereinander führt. Die weißen Schülerinnen und Nonnen demütigen die Schwarzen permanent. Sogar die Küchenhilfen behandeln sie respektlos.
Sie bewegten sich fließend. Aber wenn sie eine Kanne oder einen Teller von Tombi oder mir abstellten, knallten sie sie mit gerecktem Kinn hin und verschütteten etwas, als würden sie mit etwas Hartem, Tödlichem ein widerwärtiges, kriechendes Ding erschlagen.
Tsitsi Dangaremga braucht nur wenige Sätze, um Situationen und Stimmungen so zu beschreiben, dass man Kanne oder Teller bei der Lektüre förmlich knallen hört. Man fühlt schmerzlich mit Tambu, die ständig zwischen Wut und Verzweiflung schwankt und keinerlei Unterstützung erfährt. Als Leserin leidet man umso mehr mit der Protagonistin, als man ihr eine Erkenntnis voraus hat. Als Schwarze auf einer weißen Schule kann sie sich noch so sehr zur Decke strecken. Sie wird niemals den ersehnten Pokal für die beste mittlere Reife ergattern, auch wenn diese weiße Schule in Afrika liegt. Die Spannungen im Konvent spitzen sich durch die äußeren Verhältnisse zu. Der simbabwische Bürgerkrieg, der Roman spielt in den 70ern bis Anfang der 80er Jahre, fordert Opfer unter Schwarzen und Weißen. Die schwarzen Schülerinnen, die für die rhodesischen Soldaten stricken sollen, geraten in tiefe Gewissenskonflikte. Die Eingangsszene des Romans, in der Tambus Onkel beinahe von der Dorfgemeinschaft hingerichtet wird, fängt wie im Brennglas die Spannungen in der Familie und im Land ein. Tambo selbst wird zwischen den Fronten erdrückt.
Vorwärts mit dem Frieden, vorwärts mit dem Befreiungskrieg, nieder mit ihnen. Geballte Fäuste erhoben sich, missgestaltet groß an unterernährten Armen, wo die Körper ihr eigenes Fleisch verschlungen hatten, um zu überleben. Die Dorfbewohner wiederholten jeden Slogan so kraftvoll, dass die Erde, auf der wir saßen, erbebte. Ich versuchte nicht hinzuschauen, damit ich bei der Rückkehr in die Schule nicht den Fehler beging, zu sagen, ich hätte etwas gesehen. Ich versuchte nicht zu hören, damit ich nirgendwo die Worte des Kriegs wiederholen würde.
Der Krieg erschwert Tambus Ausbildung zusätzlich, denn wegen Lehrermangels muss sie ihr naturwissenschaftliches Abitur an einer staatlichen Schule ablegen. Nur hat sie dort keinen Zutritt und muss sich den Stoff anhand der Mitschriften einer weißen Mitschülerin aneignen. Das misslingt natürlich, Tambu macht nur ein mäßiges Abitur, Scham und Schuldgefühle überwältigen sie. Doch zu ihren tieferen Empfindungen hat sie über ihrem maßlosen Ehrgeiz den Zugang verloren. Entsprechend beschreibt Tsitsi Dangaremga Tambus Erleben genau, aber unpsychologisch. Der erste Tambuzai-Band ist als Ich-Erzählung verfasst, der dritte in einem distanzierten Du gehalten. Im nun nachträglich erschienenen zweiten Band schwankt die Erzählstimme zwischen Ich und Du. Tambus Selbstverleugnung ist noch nicht gänzlich besiegelt. Doch Tsitsi Dangaremga lässt schon in diesem Mittelteil ihrer Trilogie, der nicht ganz ohne Redundanzen ist, wenig Zweifel daran, dass das Nachkriegs-Simbabwe nicht gerade auf schwarze junge Frauen gewartet hat. Am Schluss sitzt Tambu auf ihrem Bett und fragt sich,
was für eine Zukunft es für mich, eine neue Simbabwerin, gab.
Die wenig überraschende Antwort »keine« gibt Band 3. Tsitsi Dangaremga dankt am Ende von »Verleugnen« dem großen nigerianischen Autor Chinua Achebe. Wie er setzt auch sie sich mit den Folgen des Kolonialismus für die afrikanische Gesellschaft und Psyche auseinander, in ihrem Fall besonders die weibliche. Und wie in Achebes Romanen finden sich auch bei Tsitsi Dangaremga keine einfachen Schuldzuweisungen und simple Erklärmuster. Dangaremga ist das beklemmende Porträt einer jungen Frau gelungen, die sich selbst abhanden kommt, weil sie in einer patriarchalen, rassistischen Gesellschaft aufgerieben wird. Es wäre zu schön, wenn man Verleugnen einzig als historischen Roman lesen könnte.
Dina Netz über Tsitsi Dangaremba. Der Band Verleugnen erscheint morgen bei Orlando, aus dem Englischen von Annette Grube. 306 Seiten, 24 Euro. Wie sehr stereotype Wahrnehmungsmuster nicht nur in Afrika, sondern auch in Deutschland wirkmächtig sind, soll uns jetzt beschäftigen. Am 5. November 1972 fielen in dem kleinen bayerischen Dorf Niederthann 4 Schüsse. Eine junge Romni-Frau starb. Der Historiker Hans Woller hat sich mit diesem Kriminalfall beschäftigt und, wie der Untertitel seines Buches lautet, ein Lehrstück über Rassismus vorgelegt. Jagdszenen aus Niederthann heißt es. Ich habe mit Hans Woller gesprochen und wollte zuerst von ihm wissen, was an diesem Herbsttag vor 50 Jahren eigentlich geschah.
An diesem Herbsttag passierte Folgendes. 5 junge Romnier drangen in einen Bauernhof ein. Die Mädchen und Frauen waren zwischen 11 und 18 Jahre alt. Eine war hochschwanger. Der Bauer und seine Familie hörten Geräusche im Haus. Der Bauer holte sein Gewehr und schoss auf diese, wie es damals hieß, Zigeunerweiber, die bereits auf der Flucht waren und die niemanden etwas getan hatten, die niemanden bedroht hatten und die auch nichts gestohlen hatten. Das Ergebnis war schauerlich. Die hochschwangere junge Romni war tot, das ungeborene Kind ebenso. Eine zweite Romni war lebensgefährlich verletzt und konnte danach vermutlich keine Kinder mehr bekommen. Das war die Bilanz.
Nun war dieser Mann im Dorf wohl gelitten und auch bekannt. Wie gingen denn dann die Polizei und die Justiz mit diesem Fall um?
Ja, was danach geschah, das ist unendlich schrecklich alles gewesen, ist aber für den Historiker dennoch sehr interessant und sehr aufschlussreich, weil man sich zunächst ja einmal fragen muss, war das denn tatsächlich eine rassistisch motivierte Tat? Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Auch deshalb nicht, weil nichts in der Biografie des Täters darauf schließen lässt, dass er ein Rassist gewesen ist. Aber Was dann aus dieser Tat nach der Tat gemacht worden ist, das resultiert ganz einfach in dem Ergebnis, dass es sich um eine rassistische Tat gehandelt hat, wobei 5 Katalysatoren oder man könnte auch sagen Brandbeschleuniger am Werk waren. Das war erstens die Boulevardpresse, die sich ganz begierig auf den Fall stürzte und dabei die traditionellen Roma-Bilder stimulierte. Man schrieb sogar vom Zigeunerkrieg in Niederthann. Da kam zweitens die Polizei, die so ähnlich handelte und ihren alten, tief verwurzelten Zigeunerängsten freien Lauf ließ und die in ihrer Voreingenommenheit sogar so weit ging, dass sie die überlebenden jungen Frauen und sogar die schwer verletzte Romney, die im Krankenhaus lag, verhaftete, während sie den Täter zunächst laufen ließ. Man stellte ihn sogar unter Polizeischutz. Dann kam drittens, was die Dinge noch einmal in Richtung Rassismus sehr beschleunigt hat, die Rolle der Verteidiger des Todesschützen. Unter diesen Verteidigern befand sich einer der bekanntesten Strafverteidiger der Republik übrigens. Und auch diese Verteidiger taten alles, um den Täter zum Opfer zu machen und die Opfer zu diskreditieren. Und sie scheuten dabei vor rassistischer Hetze übelster Art überhaupt nicht zurück. Und dann kam viertens noch die Dorfgemeinschaft, die sich völlig vorbehaltlos hinter den Täter stellte. Jeder andere hätte genauso gehandelt. Die Romnia, man kennt sie ja, hätten nichts anderes verdient. Ganz besonders weit ging dabei der örtliche Pfarrer, der sich zu der Behauptung verstieg, der Todesschütze wäre ein Trottel oder Feigling gewesen, das ist jetzt ein Zitat gewesen, wenn er sich und seine Familie nicht verteidigt hätte. Alles richtig gemacht also, den Segen der katholischen Kirche hatte der Täter und er hatte fünftens auch den Segen der CSU, die eine große Spendenaktion zugunsten des Täters inszenierte. Eine Spendenaktion, die in einem Reigen von bunten Abenden und Volksfesten gipfelte und viel Geld einbrachte.
Das kann man bei Ihnen, Herr Woller, nachlesen und auch erfahren, wie die Mechanismen der Justiz und der Polizei dann ineinander griffen. Gab es denn auch eine andere Seite? Also wurden diese Roma-Frauen von jemandem verteidigt? Haben Sie jemanden gefunden, der ihre Interessen wahrgenommen hat?
Die Roma-Familie wurde in der Nebenklage von Rolf Bossi, ebenfalls einem ganz berühmten Strafverteidiger der Republik, verteidigt. Und es gab auch in der Presse, in der überregionalen Presse, in der Süddeutschen, der FAZ, Spiegel, Zeit und so weiter, Artikel, in denen sich die Presse für die Sinti und Roma aussprach. Allerdings ist dieses Interesse sehr, sehr rasch wieder abgeklungen. Letztlich ging es der Berichterstattung auch der überregionalen Presse hauptsächlich darum, die dumpfe Dorfbevölkerung anzugreifen. Ein wirkliches Interesse oder gar Empathie für Roma hat man auch da nicht verspürt. Das war den Journalisten der großen Presse relativ egal. Es hat niemand beispielsweise danach gefragt, wie ist denn eigentlich generell die Situation der Sinti und Roma in Deutschland? Wie ist es dieser Minderheit im Dritten Reich ergangen? Hat es Wiedergutmachung gegeben? Wie leben diese Menschen? Alles das hätte man ja nach einem solchen Fall Niederthann erwarten können. Alles das ist ausgeblieben.
Sie nennen Ihr Buch, Hans Woller, ein Lehrstück über Rassismus. Was kann man daraus lernen?
Dass wir uns vielleicht abgewöhnen sollten, einfach so pauschal von Rassismus zu sprechen. Rassismus ist, das ist klar, ganz tief in unserer Gesellschaft, Antiziganismus zumal verwurzelt. Aber es braucht immer irgendwelche Katalysatoren, Brandbeschleuniger, wie ich das genannt habe, um diese latenten Stimmungen dann tatsächlich an die Oberfläche zu bringen und um sie sozusagen in Taten zu verwandeln. Ich habe von der katholischen Kirche gesprochen, ich habe von der CSU gesprochen. Diese Katalysatoren haben selbst immer einen bestimmten Nutzen, wenn sie gegen Minderheiten, in diesem Fall gegen Sinti und Roma, hetzen.
Sagt Hans Woller über Jagdszenen aus Niederthann. Beck 256 Seiten, 26 € im Büchermarkt war Maike Albart.